Hier ist Bernadette Spitzer und ich freue mich, dass Sie mich wieder auf einem Spaziergang durch eine Kirche in der Wiener Innenstadt begleiten. Mein heutiges Ziel erfüllt mich mit einer Art historischer Ehrfurcht, die Peterskirche. Diese klassische Barockkirche steht gerade nicht mehr am Graben, sondern ein Stück hineinversetzt, auf besonderem Boden. Dieser Boden vibriert förmlich, als ich ihn betrete, denn in der Kirche geht gerade eine Messe zu Ende und viele Menschen strömen heraus, darunter etliche Familien mit kleinen Kindern. Dann erreicht mich der Hausherr Christian Spalek. Er ist kein Pfarrer, sondern Rektor. Das bedeutet, dass die Peterskirche keine Pfarrkirche ist, also kein eigenes Pfarrgebiet hat. Sie gehört zur Michaelerkirche, die nur wenige Gehminuten entfernt liegt. Die zweite Stimme, die Sie im Laufe des Spaziergangs hören werden, gehört Paul Blecher. Er ist seit 50 Jahren Priester und weiß sehr viel. Die beiden Herren gehören dem Opus Dei an. 1970 wurde der Prälatur die Peterskirche überantwortet. Christian Spalek, ein Wiener, der sagt, er habe keinen Grund zu raunzen, leitet sie seit 2004.
Diese Kirche steht, weil sie innerhalb des Grabens ist, eigentlich noch innerhalb der römischen Stadtmauern, ja. Stimmt das?
Und sie steht deswegen falsch. Sie ist nicht geostet, sondern sie ist Nord-Süd orientiert, so wie damals diese Kasematten waren. Und der Eingang früher dieser Kirche war nicht im Süden, sondern im Norden. Also dort, wo der Eingang ist, haben wir mal 2005 Ausgrabungen links und rechts gemacht und haben tatsächlich die Reste gefunden des ursprünglichen, könnte man sagen, Presbyteriums. Dann hat das Bundesdenkmalamt gesagt, wunderbar, bitte wieder zuschütten, dokumentieren. Und so haben wir es dokumentiert und als zugeschüttetes wird es nicht den Belastungen der Umwelt ausgesetzt. Ja?
Es wird ja in Wien immer wieder herumdiskutiert, welche Kirche die älteste ist.
Also das älteste bestehende Kirchengebäude ist zweifelsohne St. Ruprecht, aber St. Peter ist tatsächlich das erste Kirchengebäude in Wien, da gibt es keinen Zweifel. Ja. Und nach dem römischen Konstrukt kam dann eine romanisch-gotische Kirche und nach der romanisch-gotischen Kirche diese dritte Kirche.
Ich habe gelesen, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, dass die erste Kirche mutmaßlich gebaut wurde in ein römisches Soldatenlager.
Hier schauen wir mal, das ist eine Zeichnung der Graben. Das waren Kasernen. Edikt von Mailand 313, Freiheit für alle. Und eine Kaserne wurde rausgenommen, das ist die Peterskirche. Dann kommt die romanische Kirche, von der der Rektor spricht. Und dann 1733 die jetzige barocke Kirche.
Es war ungefähr das zweite, könnte man sagen, Gebäude, wenn man hinschaut, rechts von der Via Praetoriana. Ja? Aber von dem gibt es nur mehr einen Stein, den wir unten haben. Und Fotos der Ausgrabungen, aber viel mehr mache ich nicht, weil mir fehlt das Geld dafür und ich bin kein Archäologe. Ne?
Aber es ist jedenfalls sehr spannend, also eine Kirche zu haben, die in ihren Ursprüngen noch wirklich auf ein römisches Lager zurückgeht. Also damit kann man schon angeben.
Ja. Ein bisschen. Wir geben nicht an, es wird nur angegeben in deinen Broschüren.
Seit der Mitte des 4. Jahrhunderts gibt es also eine Kirche auf diesem Platz, aktuell Nummer 3. Man soll sich von Fassaden also nicht täuschen lassen. Da von den beiden Vorgängerbauten praktisch nichts übrig ist, konzentrieren wir uns auf das, was wir sehen können. Die Peterskirche Nummer 3 ist eine Gelöbniskirche, erzählt Rektor Spalek. Ähnlich wie die Karlskirche, deren Errichtung die Erfüllung eines Gelöbnisses nach dem Ende der Pest 1713 war. Nur ist die Peterskirche älter. Sie geht auf die Pest 1679 zurück. Kaiser Leopold I. legte demnach ein Gelöbnis ab, die nach einem Brand völlig desolate Kirche neu zu bauen. Davon zeugt die Inschrift über dem Portal. Quecumque vovi redam pro salute domino. Was immer ich gelobt habe, will ich dem Herrn für die Rettung erfüllen. Federführend bei der Durchführung des Baus war eine Bruderschaft, eine Art Verein, die die Dreifaltigkeit besonders verehrte. Und es gibt noch einen Grund, warum die Peterskirche die älteste Wiens ist.
Sie können mir sicher sagen, warum die Kirche eine Peterskirche ist. Warum ist sie Petrus geweiht?
Weil tatsächlich die erste Kirche in einer Stadt immer dem heiligen Petrus geweiht wurde.
Eigentlich ist das naheliegend, denke ich mir. Der Rektor präzisiert.
Also in Wahrheit ist es eine Kirche der zwei heiligen Dreifaltigkeit. Also die haben ja die Bestsäule erbaut, die Herren von der Bruderschaft der Dreifaltigkeit. Und wenn man reingeht in die Kirche, das ist eine einzige Apotheose zur Dreifaltigkeit. Angefangen bei diesen drei kleinen Engelchen bei den Bänken, die einfach ausdrücken, wir glauben an einen einzigen Gott, aber nicht an einen einsamen Gott. Also sie haben das wunderbar mit diesen drei Engelsköpfen, die verbunden sind, dargestellt. Und dann findet man die Dreifaltigkeit mehrmals in der Kirche. Also, gehen wir rein.
Okay. Und tatsächlich, wenn man es weiß, nimmt man überall Darstellungen der Dreifaltigkeit wahr.
Und so ist die gesamte Kirche auch oberhalb der Kanzel, die Dreifaltigkeit. Dann finden Sie auch die Dreifaltigkeit auf diesem herrlichen Altarbild von Alto Monte. Und das erste, könnte man sagen, der Grundstein dieser Kirche ist ein Gnadenstuhl der Dreifaltigkeit, der von der Nachbarkirche gekommen ist, nämlich von der Schottenkirche. Die Schottenkirche hat dort, wenn man hinschaut, sozusagen den ersten Stein gespendet dieser neuen Barockenkirche. Das ist dieser Gnadenstuhl, der ein gotischer ist. Man sieht Jesus am Kreuz. Das Kreuz wird gehalten von seinem Vater, Gott Vater, und darüber ist der Heilige Geist in Form einer Taube. Das ist der erste Stein dieser Kirche. Weil interessanterweise die Dreifaltigkeitsbruderschaft war eine reine Laienbruderschaft und die entstand durch Wallfahrten auf den Sonntagsberg. Und dann haben sich die zusammengetan und gesagt, jetzt müssen wir eine Kirche, die schon beim Einstürzen ist, nämlich die Peterskirche Nummer 2, neu bauen. Und das konnten sie auch nur tun, weil damals etliche prominente Mitglieder der Dreifaltigkeitsbruderschaft zu finden waren, also von den Habsburgern und alles Mögliche.
Also Leopold der Erste konkret habe ich gelesen.
Aber die große Frage ist, wer hat das damals gespendet? Und da findet man hier ein Denkmal vom Gschwantner und seiner Frau. Wenn man hinschaut zum Hochaltar links, findet man zwei Medaillons, das Ehepaar Gschwantner, die ihm sehr, sehr viel Geld für diese Kirche aufgetrieben haben. Und man kann wirklich sagen, es ist die einzige Kirche neben dem Stephansdom, die eben nicht eine Kirche ist, die von einem Orden erbaut wurde, sondern von den Wienern.
Ja. Also auch eine Bürgerkirche, ja. Kann man das so sagen? Weil beim Stephansdom sagt man immer, es ist eine Bürgerkirche.
Es ist eine Bürgerkirche, die Peterskirche. Ja.
Sie schaut jetzt für mich als Laie ja der Karlskirche nicht ganz unähnlich.
Ja.
Ist das Zufall?
Es gibt ein Projekt, ein barockes Projekt, und das ist eben tatsächlich also diese runde Form und nicht also die Längsform, die Kreuzform. Es ist eine sehr interessante Art und Weise, Kirchen zu bauen. Auch, ja. In Rom findet man einige, die so sind.
Nur die Karlskirche als ehemaliger Pfarrer der Karlskirche ist ein bisschen höher.
Ne? Größer.
Also hier 65 und die anderen noch einmal 10 Meter größer. Mehr imperial, heller und vor allem der Eingang mit den historisierenden Elementen, die sie dort haben, und den Säulen, Karl der Große und so weiter.
Also die Karlskirche ist eine beeindruckende Kirche.
Also zwei Kirchen, die also das Resultat des Versprechens nach der Pest machen wir eine schöne Dankeskirche.
Noch etwas für historisch Interessierte, erwähnt Rektor Spalleck.
Es gibt interessante Details, zum Beispiel auch in dieser Kirche ist die der Friedensgottesdienst am 8. Mai 1945 gefeiert worden, weil der Stephansdom abgebrannt war. Und man sieht noch herrliche Aufzeichnungen, also Filmaufzeichnungen, wo der Karl Renner und alle Honoritäten hier in der Peterskirche den Friedensgottesdienst feiern.
Das heißt, die Peterskirche ist im Zweiten Weltkrieg nicht beschädigt oder wenig beschädigt
worden? Sehr wenig. Ein paar Einschläge in der Kuppel von herabfallenden Flakresten, aber sonst sind wir unbeschadet dem ganzen Wahnsinn entkommen. Ne?
Da waren Sie aber wahrscheinlich in der Innenstadt eine Ausnahme.
Eine echte Ausnahme. Und daher war sie auch jahrelang eine sehr beliebte Hochzeitskirche, weil sie klein und überschaubar war. Sie ist jetzt noch eine beliebte Hochzeitskirche, weil es klein ist und überschaubar. Und also das Einzige, was hier das Vergnügen trübt, sind die teuren Gastrobetriebe. Aber sonst ist es herrlich, das Ganze. Ne?
Wir wenden uns dem Hochaltar und dem Hochaltarbild zu. So barock alles ist, bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass eine Darstellung der Gottesmutter jünger ist. Den Grund dafür weiß Paul Blecher.
Dieses Bild der Mutter Gottes, gemalt von Kuhpel Wieser, da vorher war aber ein Silberaufbau. Und ein General von Napoleon zog durch die Lade und hat sich das unter den Nagel gerissen. Und da war dann ein Loch und das hat Kuppelwies also das gemalt. Das ist, die Fachleute merken, aha, es passt nicht ganz, aber es ist ein schönes Gemälde.
Und der heilige Petrus ist der Hauptakteur auf diesem Hochaltarbild, weil er und Johannes kommen zur schönen Pforte und da sehen sie den Gelähmten liegen. Und eben diese klassische Szene, die in der Apostelgeschichte beschrieben steht, wir können dir nichts geben, kein Geld, aber steh auf. Ne? Und das ist dann abgebildet und darüber wieder die Dreifaltigkeit zu sehen, ne? In allen Farben. Und ganz hoch oben natürlich auch in der Karlskirche die berühmte Darstellung von Ich bin, der ich bin. Also das ist eine interessante, könnte man sagen, Konzeption des Hochaltares, dass man sagt, es wird die gesamte Erlösungsgeschichte mehr oder weniger dargestellt. Von der Offenbarung des Namens Gottes im Dornbusch, dann die Apostelgeschichte, Mutter Gottes und am Ende der Herr im Altarsakrament. Ne? Das ist eine Art Zusammenfassung. Ne? Dieser Altar ist auch sehr theatralisch und tatsächlich ist auch von einem Theaterarchitekten gemacht worden.
Naja, man sagt ja dem Barock nach, dass es ein bisschen theatralisch ist, genau, oder? Also genau. Halt lebendig.
Freude über den Glauben.
Ja.
Apropos theatralisch. In einer Seitenkapelle fällt mein Blick auf einen gläsernen Sarg mit einem glitzernd gewandeten Leichnam. Das schaut ziemlich spooky aus.
Oh, wer liegt denn da?
Das ist interessant. Also die Leute kommen immer her und schauen auf diese wunderbaren Skelette und sagen, Leute, das ist ein barockes Fake-Artefakt. Die einzigen Knochen, die man zurückführen kann auf einen Heiligen, liegen in diesem kleinen Glasbehälter, den sie vorne haben. Da sieht man ein kleines Glasbehälterchen, da sind ein paar Knochen drinnen. Der Rest ist barockes Fake. Also. Und da sind die Knochen von einem Märtyrer, weil die Habsburger brav gesammelt haben und wir haben dort Knochen eines Märtyrers.
Am gegenüberliegenden Seitenaltar befindet sich eine weitere Figur.
Und ich bemühe mich, wenn die Touristen immer mit ganz mit Begeisterung hinschauen und sagen, Leute, das ist eh nur Fake, bitte entspannt euch.
Aber es steht ja auch nichts dabei. Also
Gott, es steht schon, es steht.
Oder? Steht dabei, dass das nur ein... Alles beschriftet. Oh, Altarbild, Statuen, Vorsatzbild, Schrein unter dem Altar, Gebeine des heiligen Donatus aus den römischen Katakomben.
Wobei Gebeine, ich meine übertrieben, da sind ein paar Knochen da drinnen. Ne? Das Beste aber noch dazu waren die früher viel stärker beleuchtet. Ich habe die Beleuchtung runtergenommen.
Damit man es nicht so sieht.
Wir wenden uns einem einzigartigen Gebilde zu, das auf den ersten Blick wie eine Kanzel aussieht. Ist es aber nicht. Es ist eine goldene Plastik der Darstellung des Martyriums von Johannes Nepomuk. Gegenüber der Kanzel, aber nicht wegen der Symmetrie, sondern als Unterstützung der Verkündigung. Man sieht die Brücke, von der der Heilige gestürzt wurde, und sogar das Wasser der Moldau. Oben ist aber schon die Gottesmutter in einer Wolke und schaut auf ihn. Es ist eine der ersten Darstellungen nach der Heiligsprechung von Johannes Nepomuk, der in der Moldau ertränkt wurde. Viel Gold, etwas Silber, sehr dramatisch. Wir machen uns auf in die Krypta, die rechts vom Altar hinunterführt. Sie unterscheidet sich von der anderer Kirchen dadurch, dass sie keine Grabstätte ist. Während Rektor Spalek die Türe aufsperrt, erklärt er mir, warum.
Wir haben nämlich in der Peterskirche also irgendwie einen glücklichen Zufall gehabt, der lautet Josef II., so die Geschichte. Josef II. Hat dann die 700 Klöster und Bruderschaften und alles Mögliche aufgelöst, darunter auch die Bruderschaft der Heiligsten Dreifaltigkeit. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo noch kein einziger von ihnen sich hier verewigt hat mit einem Sarg. Weil das war ja irgendwie vorgesehen in der Krypta. Und deswegen können wir die Krypta. Aha, da hat sich jemand eingenistet. Aber da sieht man. Aha.
Okay. Jetzt hineinschauen. Ah, das ist eine Veranstaltung heute, ja? Ja, ja.
Aber hier.
Ist gut so. Also sehr lebendig. Die Krypta ist sehr lebendig.
Hier hat man. Hier sind normale Sets. Opern, Konzerte, Veranstaltungen.
Also das ist ein Raum, der ist mit einem Gewölbe versehen und Sesseln und also so ein klassischer Kellerraum eigentlich mit Klavier und dahinter eine Kapelle.
Das ist eine Kapelle, die wir in der Krypta haben, die ein wirkliches Geschenk ist, weil man kann sich in Ruhe zurückziehen. Wir haben ja die Enkelstunden. Wir haben hier das Heilige Grab auch und hier sehen Sie einen Löwen aus der romanischen Kirche. So dieses
eines der letzten
Steinchen, die wir noch gerettet haben, Fragmente. Ja. Und tatsächlich, es ist die Darstellung vom Reich des Friedens, wo eben der Panther mit dem Böcklein zusammen ist, ohne es aufzufressen und so weiter. Und diese Darstellung war vorne beim Eingang der Kirchen, um klar zu signalisieren, das ist das Reich des Friedens dahinter. Und dort vorne findet man einen Altar, also Altarbild. Das war in einem Zubau der Peterskirche in der sogenannten Sebastianskapelle. Und mein Vorvorgänger hat das entdeckt im Erzbischöflichen Palais und darauf bestanden, dass er wieder zurückkommt zur Kirche, zur Peterskirche.
Also das ist auch
aus der
Nummer 2.
Aus der Nummer 2, aber es ist schon ein Übergang zwischen Gotik und Renaissance. Es ist eine interessante Mischung.
Hier werden Messen gefeiert und auch andere Veranstaltungen, vor allem kulturelle. In der Krypta sind auch Beichtstühle, also eigentlich Zimmer, die täglich 6 Stunden lang zur Verfügung stehen.
Und das ist immer was, es kommen immer Leute her. Ja.
In welchen Sprachen?
Also wir sind ein bisschen Angeber, aber Italienisch und Englisch und Französisch und Spanisch, also alles Mögliche. Also
aber kommen noch deutschsprachige, entschuldige, wenn ich jetzt so blöd frage.
Zwischen 0 und 7 Beichten pro Stunde.
Es kommen, also es sind tausende Beichten im Jahr.
Kann man sagen, gibt es bei Ihnen so etwas, weil Sie sind ja keine Pfarre, aber sowas wie Rektorat in Erleben, eine Art...
Ja, es gibt eine Gemeinde, die gerne herkommt und die fühlen sich wohl hier. Und am Sonntag ist es einmal voll. Also der Sonntag um 10 Uhr finden Sie keinen Sitzplatz, um 17 Uhr auch nicht, um 11.15 Uhr beim Feierlichen nicht eigentlich noch haben, da ist noch Platz genug. Aber die anderen zwei Messen sind rammelvoll. Der Wiener ist ja sehr wählerisch geworden und ich würde sagen, mit der U-Bahn ist es ein leichtes herzufahren. Und vielleicht passiert auch mit der Petersäche das, was mit den Geschäften passiert. Also eine Art Flex-Door sozusagen Prinzip. Leider manche Kirchen in den Randbezirken tun sich schwerer und ja, aber dafür können wir nichts. Das ist die U-Bahn, das ist die Lage. Wir haben eine tolle Lage, ich muss schon sagen, also das erste ist die Lage, das zweite die Lage und das dritte die Lage.
Vom Keller geht es wieder hinauf und quasi in den ersten Stock ins Kaiseroratorium. Im Stiegenhaus hängen etliche Bilder. Über sie erfahre ich etwas Kurioses.
Und hier haben wir Bilder, die uns übergeblieben sind von Ausstellungen, wochenständigen Ausstellungen. Und dann bleiben sie übrig und haben aufgehängt.
Sagen Sie, wie kann ein Bild überbleiben bei einer Ausstellung?
Wie soll ich Ihnen das sagen? Es bleiben immer wieder Dinge hier übrig. Nicht nur Schirme, es bleiben auch Bilder übrig.
Die Bilder werden nicht mehr mitgenommen.
Werden nicht mehr abgeholt, dann bleiben sie da.
Darf ich fragen, wo haben Sie denn Ihr, ich sage jetzt, Rektoratshaus, also wo wohnen Sie?
Genau, wenn Sie vor der Kirche stehen, ja. Links gibt es dieses alte barocke Häuschen, wo der Petrus fast aus der Fassade rausfliegt. Und dort leben jetzt 12 oder 11 Personen. Einige sind Priester, andere sind Laien des Opus Dei. Und wir waren immer, das war interessant, also dieses Haus war wie ein Pfahl, unter Anführungszeichen, im Fleisch der Ersten. Also weil die Erste ist rund um dieses Haus erweitert worden. Und wir haben ausgeharrt und hat sich ausgezahlt. Weil eine Kirche ohne Pfarrhaus stirbt.
Ein heute unbekannter, aber in seiner Nachwirkung bedeutsamer Priester am Haus war Johann Baptist Weber. Er arbeitete 6 Jahre lang in der Peterskirche, wurde dann Pfarrer in der Leopoldstadt und gründete dort die erste österreichische Sparkasse. Wir erreichen das Kaiseroratorium. Es ist eine verglaste Loge oberhalb des Altarraums mit exklusivem Blick auf den Hochaltar. Mich überrascht allerdings etwas.
Das schaut ja aus wie ein Wohnzimmer, mit Sofas und wenn Sie sagen Kaiseroratorium,
ja,
heißt das?
Man weiß, dass hier oben aufgrund dieser der Ausgestaltung der Decke, weiß man, dass hier die Mitglieder des, sagen wir so, die adeligen Mitglieder und die kaiserlichen Mitglieder der Dreifaltigkeitsbruderschaft sich versammelt haben.
Der Dreifaltigkeitsbruderschaft, ja. Okay.
Und hier oben haben sie gekniet und haben der Heiligen Messe beigewohnt, die natürlich am Hochaltar stattgefunden hat. Ne? Ja, man kann sagen, hier oben waren die VIPs, unten waren die NIPs, die Non-Important Persons. Ne?
Ich erfahre, dass es für Agapen nach kleineren Feiern wie etwa Taufen genützt wird. 20 Personen können hier sitzen. Und dass es Schätze birgt.
Das ist voll mit alten Büchern alles hier.
Uralten. In diesen Kästen, ja.
Aber ich habe
ganz alte, wie wissen Sie,
sowohl von die Nationalbibliothek als auch das Archiv der Erzdiözese angefragt. Null Interesse.
Aber diese Bücher sind ja.
Ja, 350 Jahre alt. Ja, ist so. Die stehen da. Was soll ich machen? Also. Ich bin der Verwalter der alten Technologie.
Es sind einige hundert Bücher aus der Barockzeit. Gegenüber dem Kaiseroratorium befindet sich ebenfalls ein Oratorium. Dort werden heute Messgewänder restauriert, repariert und aufgehoben. Darunter befindet sich ein besonderes in Rosa gehalten. Es ist ein Geschenk der Kaiserin Sisi und wird 2-mal im Jahr getragen. Auf dem Weg wieder hinunter in den Kirchenraum erzählt mir Christian Spalek von einer weiteren Spur, die die Kaiserin in der Peterskirche hinterlassen hat.
Der Sisi haben wir schon zu bedanken, die Beleuchtung. Wenn Sie in der Kirche drinnen sind, sehen Sie im Grunde etwas nicht so ganz Passendes, nämlich neo- und Anführungsstriche romanische Leuchter. Und das war eine Gasbeleuchtung, die uns die damalige Kaiserin geschenkt hat. Das sind diese neoromanischen Leuchter. Jetzt sind sie elektrisch, die passen gar nicht mal rein in dieses barocke Gestühl. Aber die müssen jetzt da stehen bleiben, weil es ist eine gewachsene.
Die können dazu jetzt.
Ja, jetzt gehören sie dazu.
Und jetzt sind Glühbirnen drinnen.
nehme ich an.
Die sehr wenig leuchten.
Ja, wurscht, aber schön ist es. Blickt man vom Altarraum aus Richtung Eingang, sieht man eine prachtvolle große Uhr. Für den Priester?
Diese Uhr habe ich außer Betrieb gesetzt, weil ich brauche keine Uhr in der Kirche drinnen, die mir sagt, wie lange ich predige. Aus.
Okay.
Ich bin eher ein Kurzprediger.
Ich schaue auf die Decke des Kirchenraums. Da gibt es richtig viel zu sehen.
Das Beeindruckende ist dieses Konzept, dass eben das gesamte Alte Testament und das Neue Testament im Himmel ist. Also ich habe den König David, ich habe den Salomo, ich habe Aaron, ich habe Jephthah, alle habe ich da oben.
Ist das jetzt nur aufgrund der Beleuchtung oder könnte das schon langsam eine Auffrischung vertragen?
Auf jeden Fall eine Auffrischung, aber das braucht er Geld. Ja. Aber jetzt ist die niedrigste Beleuchtung. Mhm. Also wenn ich es voll aufdrehe, sieht man das schön.
Und was mir auffällt, es gibt keinen einzigen weißen Fleck hier in der Kirche.
Das Beeindruckende ist, der einzige echte Stein ist der, auf dem sie draufstehen. Der Rest ist fake.
Was, das ist alles Holz?
Alles fake, Stucco Lustro. Alles fake.
Die komplette Kirche?
Die komplette Kirche ist fake. Na, österreichisch Holz. Alles, von unten bis oben. Es ist alles künstlich. Kein echter Stein ist bei den Figuren, es ist alles künstlich.
Die Figuren wissen Sie, aus welchem Material die sind?
Die weißen Gips.
Dann gepresster Gips.
Gepresst.
Es ist alles, ich sage immer, Fake-Kunst. Höchsten Niveaus, weil die Italiener das gemacht haben. Also ich finde, wenn ich oben herumspaziere auf dem Gesimse, sieht man ihre italienischen Namen. Sie haben sich auch verewigt, indem sie ihre Namen eingraviert haben.
Ich habe da Bilder gesehen. Meine Schwester hat mir mal erzählt, sie hat das mal gesehen. Da oben auf dem Gesims, da gibt es kein Geländer, da gibt es nur an der Wand ein Geländer zum Festhalten und da gehen sie herum. Stimmt das?
Ja, da gehe ich herum.
Also Sie sind schwindelfrei?
Ich.
Ich habe das gesehen auf der Webseite, da haben Sie ja wirklich so wahnsinnig tolle so Bilder und wie ich das gesehen habe. Also mir wurde schon schwindelig nur vom Anschauen des Fotos.
Ich bin da gerne oben.
Womit wir am Ende unseres Rundgangs angekommen sind. Aufgrund meiner Höhenangst kommt nämlich ein Spaziergang auf einem der Gesimse für mich nicht in Frage. Die Peterskirche ist täglich bis 19 Uhr geöffnet. Man muss keinen Eintritt bezahlen und der Kirchenraum ist vollständig betretbar. Informationen sind in 29 Sprachen verfügbar. Täglich finden Konzerte statt mit Spenden statt Eintrittsgeldern, außer am Abend. Die prachtvolle Orgel wird dreimal täglich gespielt.
Für die Organisten der Umgebung ist es eine Freude, weil es werden die Spenden halbiert, die Hälfte kriegen sie, die Hälfte kriegen wir und so kommen wir über die Runden.
Und die Orgel wird laufend gewartet.
Alle Infos finden Sie auf der Webseite der Peterskirche. Und so verlasse ich diese Fake-Kirche, die aber ganz und gar kein Fake ist, und bedanke mich für Ihre Begleitung.